Deutschlandfunk, das war der Tag.
Warten auf Entscheidungen beim EU-Gipfel, die tiefgreifende Krankenhausreform, mehr freie Zeit für Gewerkschaftsmitglieder in der Chemiebranche und scharfe Kritik am neuen, von heute an gültigen Staatsbürgerschaftsrecht. Das sind einige der Themen hier im Journal vor Mitternacht bis kurz vor Mitternacht. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thielko Gries. Beginnen wir mit dem Blick nach Brüssel. Heute Abend Teil 1 des EU-Gipfels dort. Morgen soll es dann weitergehen. Also heute Teil 1 und vor Beginn des Abendessens, das angesetzt war, hieß es, bei eben diesem Abendessen würden sich die 27 Staats- und Regierungschefs dann einigen auf das, was seit vorgestern schon als ziemlich sicher gilt, nämlich das Personalpaket für die Führung der Europäischen Union. Jetzt ist es 23.11 Uhr und Caroline Born ist live zugeschaltet aus dem Ratsgebäude in Brüssel. Wo stehen wir denn inzwischen bei der Entscheidungsfindung?
Also was wir hören, ist, dass Kommissionschefin von der Leyen und die estnische Premierministerin Kaja Kallas, dass die den Raum verlassen haben, denn ihre Namen sind ja auch im Spiel. Sie streben einen Top-Job an und deswegen nehmen sie jetzt nicht an der Diskussion darüber teil. So haben wir es hier mitbekommen. Also die Diskussion ist noch im Gange. Das Ganze, Sie haben es gesagt, stand ja mehr oder weniger schon vorher fest. Also man hat sich da auf dieses Personalpaket Kaja Kallas, Ursula von der Leyen und noch Antonio Costa, Portugals Premierminister, vorab schon verständigt. Aber es ging jetzt eben vorher bei dem besagten Abendessen erstmal noch um die strategische Agenda, also dass man sich für die nächsten 5 Jahre nicht nur die Führungspositionen aussucht, sondern auch so eine Art Programm gibt, was man da umsetzen möchte. Da steht ganz vorne die Verteidigung. Auch wie man die Rechtsstaatlichkeit stärken kann und die Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt gab es da noch Streitigkeiten, hören wir, ob man das Klima da stärken soll. Deswegen hat man eben jetzt erst verspätet mit der Personaldiskussion angefangen.
Eine der Teilnehmerinnen ist natürlich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Und die hatte vor Beginn des Abendessens scharf kritisiert, dass sie nicht so eingebunden worden war in die Vorbereitung dieser Entscheidung, die Sie gerade geschildert haben, wie sie das gerne gehabt hätte. Wie sind denn die anderen 26 mit ihr umgegangen?
Also ich würde sagen, da gab es so zwei Spielarten, die wir beobachtet haben. Einmal, dass gesagt wurde, naja, das war ja jetzt keine Hinterzimmerentscheidung, so wie Meloni es ihnen vorgeworfen hat, sondern man hätte diese Entscheidung mit den Unterhändlern der drei Parteien einfach vorbereitet und dadurch erleichtert. So hat es zum Beispiel Bundeskanzler Scholz, der auch einer der Unterhändler der Sozialdemokraten war, so hat er das gesagt, als er in Brüssel angekommen ist. Wir hören aber auch von Diplomaten, die sagen, naja, Italien, ein so großes Land, das kann man nicht einfach übergehen, mit dem können wir es uns nicht so verscherzen. Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat gesagt, wenn es solche konstruktiven Kräfte gibt, dann müssen wir die einbinden, denn Meloni hätte zum Beispiel auch wichtige Initiativen, zum Beispiel bei der Migration geliefert, sei für Österreich wichtig. Also da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten, wie man mit Parteien rechts der Konservativen umgeht. Meloni ist in dem Fall für eine Mehrheit nicht nötig, aber man versucht natürlich, dass möglichst viele bei so einer wichtigen Entscheidung eingebunden sind und versucht jetzt zu hören, wie es sie dazu zu bringen, dass sie sich bei der Entscheidung zumindest enthält.
Ein Gast war außerdem dabei, angereist aus Kiew, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Welche Botschaft sollte ausgehen von seiner Präsenz in Brüssel?
Also er hat sich nochmal bedankt für den Beginn der Beitrittsverhandlungen, dafür, dass es die erste Tranche geben soll aus den Zinserträgen, aus den eingefrorenen russischen Vermögen, hat dann aber auch direkt angeschlossen, dass weitere Schritte folgen müssen, zum Beispiel bei der Unterstützung für die Luftverteidigung, für die Ukraine. Und was er bekommen hat, war ein Sicherheitsabkommen zwischen der EU und der Ukraine, das quasi ein Dach ist für die bilateralen Abkommen, die bereits bestehen, zum Beispiel mit Deutschland und Frankreich. Mit der Ukraine. Es wurden heute auch weitere mit Litauen und Estland beschlossen, dass man da in diesem jetzt EU-Ukraine-Abkommen die bisherigen Zusagen ergänzt, zum Beispiel für die Hilfe beim Wiederaufbau oder für weitere Waffenlieferungen.
Dankeschön. Caroline Born war das live aus dem Ratsgebäude in Brüssel vom Gipfel, vom EU-Gipfel, vom Treffen der Staats- und Regierungschefs. Richtig Zählbares gibt es jetzt noch nicht, aber die Nacht ist ja noch jung, die Brüsseler Nacht. Kommen wir nach Deutschland zurück zu einem deutschen Thema und zu einem deutschen Wort. Krankenhausreform. Das ist die Kurzform. Und tatsächlich trägt das Gesetz, um das es jetzt gleich geht, den Titel Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Das allerdings ist erst einmal eine Behauptung, eine These, die die Autoren dieses Gesetzes, also die Beamten des Bundesgesundheitsministeriums, diesem Gesetz verpasst haben. Denn die erste naheliegende Frage ist ja, welche Versorgung ist überhaupt gemeint? Die der Krankenhäuser oder die Versorgung mit Krankenhäusern? Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD will seine Reform im Bundestag beschließen lassen. Heute hat dazu die erste Lesung stattgefunden, also die erste Debatte dazu. Volker Finthammer fasst uns jetzt Argumente und Gegenargumente zusammen.
Es soll die größte Krankenhausreform seit der Einführung der Fallpauschalen durch Gesundheitsministerin Ulla Schmidt im Jahr 2003 werden, die ihr Parteikollege Karl Lauterbach jetzt umsetzen will. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro bei den Krankenhausausgaben überschritten. Auf der anderen Seite liegt die Auslastung der deutlich über 1.700 Kliniken in Deutschland bei gerade einmal 70%. Die angespannte Lage unter den Kliniken belegt auch der heute vorgelegte Krankenhaus-Rating-Report des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Danach bewegen sich 10% der Kliniken im roten Bereich mit erhöhter Insolvenzgefahr und rund ein Drittel ist mit Verlusten konfrontiert. Mit der nun vorgesehenen Reform sollen die Strukturen optimiert werden. Weniger Krankenhäuser und komplizierte Eingriffe nur noch da, wo das auch medizinisch sinnvoll geleistet werden kann. Und mit den sogenannten Vorhaltepauschalen soll die bundesweite Basisversorgung mit Krankenhäusern abgesichert werden. Doch so schlüssig der Plan auch klingen mag, für die Krankenhausplanung sind allein die Bundesländer zuständig. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kann hier nur durch neue ökonomische Anreize für die gewünschten Verschiebungen sorgen und hoffen, die Länder und Krankenhäuser von seinem Projekt überzeugen zu können. Das wurde auch in der Debatte deutlich, in der Lauterbach als Werbender auftrat, aber einmal mehr tat er das in der bekannten Art.
Wenn die Krankenhausreform nicht käme, müssten wir davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2030 25% der Krankenhäuser in Deutschland in die Insolvenz gingen und es wären zum Teil die Krankenhäuser, die wir für die Versorgung unbedingt benötigen, die Häuser, auf die wir auf keinen Fall verzichten können.
Aber der Opposition kam das gerade recht. Die Union warf Lauterbach einen Alleingang bei der Reform vor, bei dem er nicht auf die Einwände der Länder und der Krankenhäuser hören würde. Allein auch die Union blieb in der Debatte die Antwort darauf schuldig, warum die Länder in den vergangenen Jahren ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachgekommen sind, was in erheblichem Maße zu der angespannten Lage beigetragen hat. Darin begründet sich auch die relativ geschlossene Haltung der Bundesländer gegen Lauterbachs Reformpläne, was Tino Sorge von der Union gleich zu nutzen wusste.
Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, Sie haben nicht nur beim Klinikatlas jeglichen Konsens und jegliche Orientierung verloren, Sie haben generell Ihr Koordinatensystem im Rahmen dieser Reform verloren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auf die Bedürfnisse der Kliniken und der Länder müsse deshalb viel stärker Rücksicht genommen werden, fordert die Union. Dem hielt der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann entgegen.
Es arbeiten mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen als je zuvor und trotzdem haben wir zu wenig Personal. Es gibt viele Defizite, Fehlanreize, Über- und Unterversorgung, überbordende Bürokratie und noch fehlende Digitalisierung. Es ist die Verantwortung von uns Bundespolitikerinnen und Politikern und Landespolitikerinnen und Politikern, dieses zu verändern. Und da sind wir jetzt dabei.
Zumindest in dieser Frage steht die Koalition ausnahmsweise einmal sehr geschlossen da.
Also, Karl Lauterbach beabsichtigt, die Existenz von Krankenhäusern zu sichern und die Qualität von Behandlungen gleichzeitig zu erhöhen. Volker Finthammer hat uns das zusammengefasst. Gleichzeitig aber gehen aktuell jeden Monat Krankenhäuser in Insolvenz in Deutschland. Also haben wir vor 2 Stunden ungefähr Reinhard Sager angerufen, den Präsidenten des Deutschen Landkreistages. Das ist die Vertretung der Landkreise. Das sind also, das sei gleich mal präzisiert, das sind nicht die großen Städte, sondern es ist die sogenannte Fläche. Und dieser Begriff Fläche, der wird gleich noch öfter auftauchen in diesem Interview, denn das haben wir aufgezeichnet vor ungefähr 2 Stunden wegen der späten Ausstrahlung jetzt. Herr Sager, guten Abend.
Guten Abend, Herr Gries.
Diese Krankenhausreform geht nun also in die parlamentarische Beratung nach dieser ersten Lesung. Was muss nach Ihrer Meinung jetzt noch anders werden an dieser Reform?
Also kurz gesagt, so gut wie alles. Ganz im Ernst, wenn das so weitergeht, haben wir ein ungeordnetes Krankenhaussterben. Bis diese Reform Wirkung erzielt, 2028, 2029, sind dann so viele Häuser pleite, dass das nicht wirklich der Ernst dieser Bundesregierung sein kann. Wir müssen vor dieser Gesetzesnovelle dringend die Krankenhäuser retten in Deutschland mit Liquidität. Auf der einen Seite, es lehnt der Bund ab, weil es Steuergeld ist. Wir Kommunen dürfen dort aber Milliarden hineinschießen. Das nimmt der Bund dankend gerne in Kauf. Und zweitens müssen dringend die Landesbasisfallwerte in diesem Jahr mindestens um 4% angehoben werden. Sonst erleben wir einen Kapaister bei den Krankenhäusern in ungeahntem Ausmaß. Und dann kommt diese Reform, über die wir jetzt hier inhaltlich reden wollen, viel zu spät.
Jetzt müssen wir allen denjenigen kurz helfen, die nicht wissen, was Landesbasisfallwerte sind.
Das sind die Abrechnungssätze für erbrachte medizinische Leistungen in den Krankenhäusern, die festgelegt werden und die dann von den Krankenkassen vergütet werden.
Warum dauert das so lange, bis diese Reform Wirkung erzielt, so wie Sie es meinen, 2028, 2029?
Ja, das ist die Angabe ja aus dem Hause Lauterbach selber. Sie ist ja noch lange nicht beschlossen und bis man dann Deutschland neu geordnet hat. Herr Lauterbach will das ja grundlegend ändern, aus meiner Sicht auch im Wesentlichen zentralisieren, was wir ablehnen. Bis man das umgestellt hat, das System auf alle Bundesländer in allen Häusern, vergehen einige Jahre und dann ist es für viele Krankenhäuser leider in Deutschland schon zu spät.
Sie fordern also mehr Geld für die Krankenhäuser und da haben Sie ja ganz verschiedene Adressaten. Mir ist aufgefallen, einen haben Sie jetzt nicht genannt oder einige, nämlich 16 weitere, die Länder. Warum wenden Sie sich nicht auch an die Landesregierungen?
Ja, also es ist in Deutschland ja so geregelt, dass die 16 Bundesländer zuständig sind für die Krankenhausinvestitionen, im Wesentlichen zusammen mit den Landkreisen. Wir tragen auch erhebliche Beiträge in Schleswig-Holstein, zum Beispiel die Hälfte dieser Investitionen. Und die Leistungserbringung medizinisch ist Angelegenheit der Krankenkassen, also der Beitragszahler.
Ja, es gibt aber Kliniken, da reicht das ja alles schon nicht mehr und da querfinanziert man innerhalb des Haushalts einer Klinik. Also das, was da kommt von den Ländern, ist ja lang besprochen viel zu wenig.
Ja, aber es ist eben jetzt entscheidend, dass der Bund es ablehnt, Liquiditätshilfen zu geben. Es lehnt der Bundeskanzler im Gespräch mit uns persönlich ab und auch Herr Lauterbach wiederholt. Dabei kann es aber nicht bleiben, weil wir mit diesem Zentralisierungsgedanken, den Herr Lauterbach verfolgt, am Ende gerade das Verschwinden der Krankenhäuser in der Fläche befürchten müssen, Herr Gries. Und das ist auch unter dem Rubrum von gleichwertigen Lebensverhältnissen absolut unannehmbar. Und man denkt in Berlin immer zentralistisch, immer von oben nach unten. Wenn er jetzt der Minister von 65 Leistungsgruppen spricht, dann hat er nur im Kopf, dass die Kliniken in der Peripherie verschwinden und die größeren, zentraleren Häuser diese Leistungsgruppen mit übernehmen. Dabei ist es umgekehrt auch richtig. Gerade viele kleine Kliniken in der Fläche sind auch so gut aufgestellt, dass sie weitere Disziplinen im Medizinangebot auch übernehmen könnten. Also man kann das auch mal andersrum denken. Aber es läuft hier in Deutschland völlig verkehrt. Und es läuft darauf hinaus, dass die Menschen am Ende befürchten müssen, kein Krankenhaus mehr in zumutbarer Erreichbarkeit vorzufinden. Und das ist das allerletzte, was wir angesichts auch der gesellschaftlichen Spannungen in Deutschland zurzeit beobachten, gebrauchen können.
Haben Sie Prognosezahlen, wie viele Krankenhäuser in diesem Jahr verschwinden könnten, beziehungsweise insolvent? Ich meine, die verschwinden ja nicht plötzlich einfach, lösen sich ja nicht in Luft auf, aber insolvent gehen könnten oder im nächsten Jahr?
Also wir haben im Moment die Prognose, dass um die 80% aller Krankenhäuser in Deutschland dieses Jahr Minus machen und dass einige Dutzend in Insolvenz gehen oder drohen, in Insolvenz zu gehen.
Aber einige Dutzend von, entschuldigen Sie, einige Dutzend von wie vielen?
Von etwa 800.
Ja, ist jetzt noch nicht das Ende der medizinischen Versorgung in Deutschland, oder?
Nein, aber ja an den falschen Stellen verschwinden die und zwar ungesteuert, ungeordnet. Und wir haben gerade in den Ballungszentren, Herr Gries, in den urbaneren Bereichen Deutschlands haben wir natürlich auch eine Überversorgung mit Kliniken. Das muss ja auch zuerst angepackt werden. Und die Menschen treibt um, dass sie noch ein Krankenhaus erreichen können müssen im Notfall. Und dafür sind gerade die Kliniken in den Landkreisen elementar wichtig. Und das treibt die Menschen schon um. Uns erreichen unzählige Zurufe aus der Bevölkerung diesbezüglich. Und das nährt auch leider die Unzufriedenheit in Deutschland darüber, dass man die wirklichen Interessen der Menschen in der ländlichen Fläche aus den Augen verliert.
Aber stimmt das wirklich, Herr Sager, dass zuerst die Krankenhäuser, so wie Sie es schildern, in der Fläche bedroht sind in ihrer Existenz und nicht auch Krankenhäuser in den urbanen Zentren?
Ja, doch, das stimmt, wenn man davon ausgehen muss, dass der Gesundheitsminister bei den Leistungsgruppen an die größeren Häuser denkt. Er spricht ja immer davon. Und dass man dann aus den kleineren Häusern noch Disziplinen nach oben hin abführt, dann nützen auch am Ende die 60% Vorhaltepauschale, die man geben will, eigentlich ein vernünftiges Instrument, um eine Basis der Finanzierung abdecken zu helfen. Nützen dann aber auch nichts mehr, wenn sie nur 60% Basis bekommen, aber Leistungsgruppen in Medizin verlieren, dann werden sie auch nie mehr auf einen grünen Zweig kommen. Zur Liquidität muss man sagen, die Inflation ist dermaßen vorangeschritten, genauso die Tarifsteigerungen, dass das die Häuser jetzt nicht mehr auffangen können. Und da muss die Politik handeln. Wir haben das wiederholt in Berlin, sowohl dem Kanzler als auch dem Gesundheitsminister vorgetragen. Die schalten dort auf Durchzug.
Sie haben diese Zahl gerade genannt, 60% Vorhaltekosten, das soll eine Finanzierungssäule werden für die Krankenhäuser, 40% nach wie vor gekoppelt an Fallpauschalen. Ist das eine sinnvolle Aufteilung oder wünschen Sie sich da auch eine Verschiebung?
Ich kann aus meiner Sicht das nicht kritisieren, dass man 60% als Basis wählt. Die Rechnung geht aber eben nur auf, wenn man auch die Häuser in der Fläche stärker in den Blick nimmt und diese auch so ausstattet, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können. Mhm. Und wenn man die Leistungsgruppen entweder erhält dort, das ist auch eine Frage, die Länder sind hier enorm jetzt gefordert, was die Krankenhausplanung anbelangt, dafür sorgt, dass sie auch wirklich über entsprechende Krankheitsfälle, die behandelt werden müssen, auch die Einnahmen erzielen können. Sonst geht das schief.
Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages, mit Blick auf die Krankenhäuser in Deutschland, vor allem in der sogenannten Fläche. Herr Sager, danke für das Interview.
Ich danke Ihnen auch, Herr Gries.
Die Krankenhäuser, die standen während der Corona-Pandemie quasi täglich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als es zum Beispiel noch keine Impfungen gab, noch keine Immunität in der Bevölkerung, da wurden mancherorts die Betten auf Intensivstationen knapp. Und gleichzeitig wurde außerhalb von Krankenhäusern für die meisten Menschen ein Gegenstand üblich, der in den Krankenhäusern auch vor der Pandemie schon zum Alltag gehörte, die Schutzmaske. Der Bund beschaffte damals, die Bundesregierung, die beschaffte damals für Milliarden Euro Schutzmasken für alle. Die Kosten dafür viel zu hoch, die Verträge mit Risiken bis heute, das sagen Kritiker. Im Bundestag ist heute all das noch einmal klar formuliert worden. Jörg Münchenberg mit diesem Teil der Aufarbeitung der Corona-Zeit.
Es war ein heftiger Schlagabtausch zwischen Opposition und Ampelregierung zum teuren Schutzmaskenankauf des Bundes während der Corona-Pandemie heute im Bundestag. Auch wenn zu Beginn der Aktuellen Stunde die SPD-Abgeordnete Martina Stamm-Fiebig versicherte, es gehe hier nicht um eine politische Abrechnung mit dem damals verantwortlichen Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU.
Es war eine Zeit der Ungewissheit. Keiner wusste so genau, was da auf uns zukommt und wie man am besten dagegen sich absichern kann. Es ist mir deshalb wichtig, dass diese Aktuelle Stunde nicht zu einer Hexenjagd verkommt. Dennoch halte ich es für notwendig, dass wir kritisch aufarbeiten, was damals passiert ist.
Fakt ist, zu Beginn der Pandemie 2020 hatte Spahns Ministerium Masken zu festen Preisen gekauft, ohne weitere Verhandlungen mit den Lieferanten. Spahn selbst, der heute im Bundestag nicht ans Rednerpult gegangen ist, hat inzwischen eingeräumt, dass das Verfahren nicht perfekt gewesen sei. Auch hätte er, mit dem Wissen heute, weniger Masken gekauft. Doch das wollte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch nicht gelten lassen.
Das Chaos war absehbar angesichts völlig wilder Vergabeverfahren, das sogenannte Open-House-Verfahren. Jede Maske sollte für 4,50 Euro abgenommen werden, ohne Begrenzung, völlig freihändig. 500 Millionen standen dafür im Haushalt. Am Ende waren es nicht 500 Millionen, sondern 6,5 1,4 Milliarden Euro, die auf dem Einkaufszettel standen.
Vielfach hat das Ministerium später die Bezahlung der Masken verweigert, auch mit Verweis auf Qualitätsmangel. Zahlreiche Lieferanten haben deshalb Klage eingereicht. Einer davon hat vor wenigen Tagen vor dem Oberlandesgericht Köln Recht bekommen. Insgesamt beläuft sich der Streitwert auf mindestens 2,3 Milliarden Euro, worauf die FDP-Abgeordnete Christine Lüttke folgende Rechnung aufmachte.
2,3 Milliarden Euro. Das sind in etwa die Kosten für die Schäden des Hochwassers in Bayern. Oder in einer Sprache, die die CDU-CSU-Fraktion vielleicht auch versteht. Das ist 9,5-mal die Autobahnmaut von Andreas Scheuer.
Die Polemik also unüberhörbar, auch auf Seiten der Union. So stellte Tino Sorge die Grünen auf eine Stufe mit der AfD und Verschwörungstheoretikern, um dann noch einmal an die damalige Situation zu erinnern.
Die Marktlage, daran darf ich noch mal erinnern, 2020 bei Schutzmasken, die war katastrophal. Der Bund hat die Aufgabe der zentralen Beschaffung auf dringende Bitte der Länder und im Übrigen auch auf ganz dringende Bitte der heutigen Koalitionsfraktionäre und der heutigen Bundesregierung übernommen. Und deshalb ist das schon etwas skurril, was hier passiert, dass aus Dingen ein Skandal gemacht wird, der eigentlich keiner ist.
Immerhin, trotz kontroverser Debatte, waren sich heute die meisten Abgeordneten in einem Punkt weitgehend einig. Die Corona-Politik müsse aufgearbeitet werden, auch um aus den gemachten Fehlern damals für die Zukunft zu lernen.
Im Bundestag war die Corona-Maskenbeschaffung Thema. Jörg Münchenberg hat die Debatte zusammengefasst. Jetzt kommen wir 23.31 Uhr im Deutschlandfunk zu Kurzberichten. Das israelische Militär hat heute erneut Gaza-Stadt bombardiert. Julio Segador.
Augenzeugen berichten, dass sie nur wenige Minuten Zeit hatten, einer Aufforderung des israelischen Militärs nachzukommen, um das Viertel Shejaia in Gaza City zu verlassen. Unmittelbar danach soll es heftige Luftangriffe und schweres Artilleriefeuer gegeben haben. Auch Bodentruppen drangen Augenzeugen zufolge in das Viertel ein. TV-Aufnahmen in arabischen Medien zeigen Menschen, die im Laufschritt ohne Hab und Gut das Stadtviertel verlassen, begleitet von heftigen Detonationen. Es soll nach palästinensischen Angaben mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Das israelische Militär bestätigte die Berichte zunächst nicht. Allerdings gibt es eine Evakuierungsaufforderung, die ein israelischer Militärsprecher auf Arabisch in den sozialen Medien veröffentlicht hatte. Unklar ist das Ziel der Offensive in Gaza City. Israelische Medien berufen sich auf Militärquellen, wonach eine Kommandozentrale der Hamas das Ziel gewesen sein soll. Sie sei in einer Schule in Gaza City lokalisiert worden.
Nach einem tödlichen Angriff in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen gibt es Neuigkeiten zum mutmaßlichen Täter. Informationen von Marvin Hendrik Konrad.
Nach einer tödlichen Prügelei in Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke wurde der mutmaßliche Täter heute einer Haftrichterin vorgeführt. Dabei handelt es sich laut den Ermittlern um einen 18-Jährigen aus Bad Oeynhausen. Er soll 2016 aus Syrien im Rahmen der Familienzusammenführung erst nach Süddeutschland und dann nach Bad Oeynhausen gekommen sein. Ihm werfen Polizei und Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Nach einer Abiturfeier in der Nacht auf Sonntag sollen er und eine Gruppe von rund 10 Personen auf einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen im Kurpark in Bad Oeynhausen eingeprügelt haben. Dabei habe er den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen. Die Gründe für die Tat sind noch unklar. Der 18-jährige Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Laut Staatsanwaltschaft Bielefeld war er aber bereits polizeilich in Erscheinung getreten durch Gewalt-, Eigentums- und Betäubungsmittelstraftaten. Er und das Opfer sollen sich nicht gekannt haben. Die Ermittlungen laufen weiter. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld will sich jetzt auf das Umfeld des mutmaßlichen Täters konzentrieren.
Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifabschluss für die knapp 600.000 Beschäftigten der deutschen Chemieindustrie geeinigt und auf eine Besonderheit. Sabine Geipel.
Mitglieder der IGBCE sollen ab dem kommenden Jahr künftig einen zusätzlichen freien Tag bekommen. Und wer 10, 25, 40 oder 50 Jahre IGBCE-Mitglied ist, bekommt laut dem neuen Tarifvertrag im Jubiläumsjahr einen weiteren freien Tag. Diese Besserstellung von Gewerkschaftsmitgliedern war der Hauptdiskussionspunkt der diesjährigen Tarifrunde. Für IGBCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich ein guter Durchbruch in der Frage der Wertschätzung der Mitglieder. Außerdem soll es insgesamt 6,85% mehr Geld für die Beschäftigten geben, in zwei Schritten. 2% ab diesem September, kommenden April ist eine weitere Erhöhung von 4,85% vorgesehen. Diese zweite Stufe kann aber um bis zu 3 Monate verschoben werden, je nach wirtschaftlicher Situation des Unternehmens. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 20 Monaten. Von einem tragfähigen Kompromiss sprach BAVC-Verhandlungsführer Matthias Bürk. Die Chemieindustrie habe wieder einmal gezeigt, dass man in der Lage sei, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen ein sozialpartnerschaftliches Ergebnis zu erreichen.
Der Westdeutsche Rundfunk in Köln, die größte öffentlich-rechtliche Anstalt der ARD, bekommt bald eine Intendantin. Ann-Christine Pott über die Wahl des Rundfunkrats.
In einer 3-stündigen Sitzung haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, ihre Motivation geäußert und sich den Fragen des Rundfunkrats gestellt. Regionalität, Finanzierung, Umstrukturierung und der Rundfunkbeitrag waren die Themen. Es kam zu einer Stichwahl zwischen WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Ferner und Helge Fuest, zweiter Chefredakteur von ARD aktuell. Am Ende konnte Ferner die ehrenamtlichen Mitglieder des Rundfunkrats von sich überzeugen. Mit 36 von 53 Stimmen. Ferner will den Reformweg im WDR schnell angehen und fordert Mut zu mehr Regionalität. Die Wahl nehme sie aus vollem Herzen an. Neben Katrin Ferner und Helge Fuest standen noch WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und Elmar Thewissen, der Leiter des ZDF-Studios Washington, zur Wahl. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Tom Buro angekündigt, dass er seine zweite Amtszeit als Intendant vorzeitig beenden will. Ein halbes Jahr früher als geplant, zum Jahresende. Einer der Gründe: ab 2025 beginnt eine neue Finanzierungsperiode für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt für Neugeborene nun eine Impfung gegen das RS-Virus. Sebastian Kirschner.
Unter Medizinern gilt es als Meilenstein, dass es gegen eine Infektion mit dem RS-Virus endlich Impfstoffe gibt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt ein Prophylaxemedikament für alle Neugeborenen und Säuglinge, unabhängig von Alter und möglichen Risikofaktoren. Bei dem Präparat der Hersteller AstraZeneca und Sanofi handelt es sich um einen Antikörper, der Babys in ihrer ersten RSV-Saison vor dem Erreger schützen kann. Einmal damit geimpft, wirkt der Stoff über 5 Monate. Ziel der Ständigen Impfkommission ist es, mit der Empfehlung dieser Prophylaxe die Zahl der schweren Atemwegsinfektionen und Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen und Neugeborenen zu reduzieren. Diese Kinder haben noch keine voll ausgereiften Lungen und Atemwege. Sie erkranken daher häufig schwerer am RS-Virus. Die Empfehlung der STIKO ebnet außerdem den Weg dafür, dass voraussichtlich bereits ab Herbst Krankenkassen die Kosten für die Prophylaxe übernehmen.
Wenn ein Unternehmen sein Produkt als klimaneutral bewirbt, dann muss es erklären, weshalb das so sei. So hat der Bundesgerichtshof geurteilt. Philipp Rayon.
Im konkreten Fall ging es um eine Zeitungsanzeige des Süßigkeitenherstellers Katjes. In der Werbung hatte Katjes eine Weingummitüte gezeigt und dazu geschrieben, dass man klimaneutral produziere. Auch auf seine Weingummitüten hatte Katjes das Schlagwort klimaneutral zusammen mit einem Logo gedruckt. Das war so nicht zulässig, hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Denn das Schlagwort klimaneutral erkläre nicht, was genau Katjes damit meine. Für Verbraucher sei das irreführend und in dieser Kurzform verboten, so die höchsten deutschen Zivilrichter. Stattdessen hätte Katjes genauer aufklären müssen, warum das Produkt klimaneutral sei. Gerade bei Werbung rund um das Thema Umwelt müssten Unternehmen besonders viele Informationen mitliefern, so der BGH. Katjes hätte etwas schreiben müssen, ob sie in ihren Fabriken tatsächlich keine Emissionen ausstoßen oder ob sie ihren CO2-Ausstoß lediglich mit sogenannten Klimazertifikaten verrechnen. Solche Zertifikate bekommen Unternehmen, wenn sie Klimaschutzprojekte finanziell unterstützen.
Das Parlament in Georgien, einem EU-Beitrittskandidaten, hat ein Gesetz in erster Lesung verabschiedet, das die Rechte sexueller Minderheiten beschneiden wird. Björn Blaschke.
Offiziell geht es der Regierungspartei Georgischer Traum um den Schutz von Familienwerten und Minderjährigen. Tatsächlich soll es die Rechte von Queeren einschränken, Menschen, deren geschlechtliche Identität nicht der heterosexuellen Norm entspricht, also LGBT, Lesben, Schwule, Transsexuelle. Es würde Geschlechtsumwandlungen verbieten und gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern untersagen. Auch ein Thema Zensur. Aus Filmen mit Queer-Szenen sollen diese Sequenzen herausgeschnitten werden. Dazu soll die Popularisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen verboten werden. In der queeren Community löst das die Befürchtung aus, dass beispielsweise Pride-Paraden verboten werden könnten. So oder so lautet die Kritik, dass diese Rechtsnormen ein weiterer Schritt auf Moskau zu wären, denn die angestrebte Gesetzgebung entspräche dem, was heute schon in Russland gilt.
Am Sonntag steht die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich an und das beschäftigt jetzt schon die Börse und weitere Gesprächsthemen aus Frankfurt am Main jetzt von und mit Claudia Werle.
In diesen Tagen tut sich der DAX schwer, eine Richtung zu finden. Da ist die große Frage, wie es in Sachen Zinspolitik weitergehen wird. Denn die Inflation erweist sich in vielen Ländern als ziemlich hartnäckig. Und es ist keineswegs eine ausgemachte Sache, dass die Teuerungsraten immer weiter nach unten gehen. Und dann sind da noch die Parlamentswahlen in Frankreich. Es zeichnet sich ein Rechtsruck ab. Das hätte Konsequenzen, nicht nur für die Politik im Land selbst, sondern auch für Europa. In Frankreich ist die Staatsverschuldung jetzt schon enorm hoch. Und wenn die Bürger bekommen, was ihnen versprochen wird, nämlich mehr Geld in der Tasche, dann dürften die Schuldenberge weiter wachsen. An der Börse wird schon von einer möglichen neuen Euro-Vertrauenskrise gesprochen. Noch ist es nicht so weit. Der DAX ist mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen. Er steht jetzt bei 18.210 Punkten. Zu den Verlierern im DAX gehören Aktien des Online-Modehändlers Zalando, nachdem der schwedische Textilkonzern Hennes & Mauritz enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Die Geschäfte dürften nicht einfacher werden, so die Prognosen. Die Transportkosten steigen. Unter anderem hängt das mit Angriffen von Houthi-Rebellen im Roten Meer auf Handelsschiffe zusammen. Rheinmetall hat im Bereich Autozulieferung einen Großauftrag an Land gezogen. Ein internationaler Autokonzern habe mehrere Millionen elektrische Kühlmittelpumpen bestellt. Der Serviceauftrag laufe über mehr als 20 Jahre. Rheinmetall-Aktien werden trotzdem verkauft.
Zinsängste und banger Blick nach Frankreich. Claudia Werle war das aus Frankfurt am Main. Die Ampelkoalition hat das Staatsbürgerschaftsrecht verändert und nun gibt es den deutschen Pass für Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schneller, nach weniger Jahren schon. Aber auch ein Teil der Voraussetzungen hat sich verändert. All das ist nicht besonders neu heute, aber heute ist es in Kraft getreten. Und weil die Debatte darüber, ob all das sinnvoll ist oder nicht, eben immer noch heftig geführt wird. Dazu jetzt noch einmal ein Bericht von Gudula Geuter.
Kürzere Fristen für die Einbürgerung, allgemeine Akzeptanz von Mehrstaatigkeit, Wertebekenntnisse. Das sind die wichtigsten Neuerungen im Staatsangehörigkeitsrecht, die seit heute gelten. Regelungen, die umstritten sind.
Einen besseren Anreiz für erfolgreiche Integration, meine Damen und Herren, kann es nicht geben,
sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, über die Einbürgerung. Das sei die falsche Reihenfolge, kritisieren dagegen Unionspolitiker. Erst die Integration, dann die Staatsangehörigkeit. Die kann nun, wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind, bekommen können, wer 5 Jahre lang legal in Deutschland lebt. Bisher waren es 8. Bei ganz besonders guter Integration sollen 3 Jahre genügen. Für Alexander Trom sind diese Fristen zu kurz. Der CDU-Innenpolitiker sagte im Deutschlandfunk:
Da besteht die Gefahr, dass auch Menschen eingebürgert werden, die noch nicht nachhaltig integriert sind, wo noch nicht tatsächlich feststeht, ob die Integration dauerhaft gelungen ist.
Mehrfache Staatsangehörigkeiten werden hingenommen. Kinder ausländischer Eltern können deren Staatsangehörigkeit behalten und außerdem die deutsche bekommen, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als 5 Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. Bisher waren es 8 Jahre. Die sogenannte Optionsregelung, nach der sich junge Erwachsene entscheiden mussten, entfällt. Verschärfungen gibt es bei der Sicherung des Lebensunterhaltes. Die war bisher Voraussetzung für die Einbürgerung. Es sei denn, die Person hätte es nicht zu vertreten, dass ihr dies nicht möglich war. In Zukunft ist in solchen Fällen, bei Alleinerziehenden oder Menschen mit Behinderung zum Beispiel, noch die Ermessenseinbürgerung möglich. Ein Anspruch besteht nicht mehr. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Aydan Özus, SPD, Vizepräsidentin des Bundestages:
Dieser Mythos, man würde kommen und einfach so eine Staatsbürgerschaft bekommen, stimmt ja nicht. Man muss eben arbeiten, man muss genug Geld verdienen. Man muss auch richtig hier Teil der Gesellschaft werden, um sich dann überhaupt einbürgern lassen zu können. Aber es soll eben auch attraktiv sein und es soll ein bisschen das Signal geben, wir wollen auch dass diejenigen, die kommen und die hier wirklich dann sich einbringen und arbeiten, dass die auch mitmachen können, mitwählen können, richtig eben Teil der Gesellschaft werden können.
Erleichterungen gelten für die Generation der Gastarbeiter und DDR-Vertragsarbeiter. Ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung war schon bisher Voraussetzung der Einbürgerung. Mit Blick auf Antisemitismus, Rassismus und sonst menschenfeindliche Handlungen wird das konkretisiert. Laut Stefan Thome, FDP, muss das neue Recht nicht bedeuten, dass die Zahl der Einbürgerungen steigt. Anders der Deutsche Landkreistag. Man rechne mit doppelt, teilweise dreimal so vielen Anträgen. So gegenüber der Bild-Zeitung sein Präsident Reinhard Sager.
Das neue Staatsbürgerschaftsrecht ist heute in Kraft getreten. Kritik gibt es nach wie vor. Gudula Geuter hat uns das zusammengefasst. Die Landwirte von kleinen, mittleren und großen Betrieben, konventionell und bio, sie alle haben im Winter demonstriert in Berlin auf Autobahnauffahrten und an anderen Orten. Und sie haben dabei auch demonstriert, wie kampagnenfähig sie sind. Anlass war die Entscheidung der Ampelkoalition, für den in der Landwirtschaft verbrauchten Diesel die Steuern zu erheben, die an einer normalen Tankstelle auch zu zahlen sind für alle anderen. Die Ampel reagierte auf die Proteste, hat diese Regelung wieder verändert, zurückgenommen und hat außerdem in dieser Woche ein Paket auf den Weg gebracht, das Landwirte zusätzlich entlasten soll. Ein Teil dieser Landwirte, der trifft sich heute und morgen beim Deutschen Bauerntag, organisiert vom Deutschen Bauernverband. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der kam auch und die Stimmung zwischen beiden Parteien sozusagen beschreibt unser Korrespondent Christoph Richter als nicht besonders freundlich.
Der Empfang des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen, auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus war heute Vormittag nicht gerade herzlich. Einige Landwirte trugen Pappschilder in der Hand mit Aufschriften wie »Bürokratie ist keine Lösung« oder »Wir verwalten uns zu Tode«. Während der Rede von Özdemir haben einige Delegierte dem Landwirtschaftsminister demonstrativ den Rücken zugekehrt. Özdemir blieb ungerührt, formulierte aber nochmal sein Verständnis für den Ärger der Landwirte, etwa beim Thema der Kürzungen beim Agrardiesel für Landwirte, die nur teilweise zurückgenommen wurden.
Es war falsch, dieser Beschluss. Er war falsch, weil er ohne Maß und Mitte war. Er war falsch, weil die Betroffenen vorher nicht konsultiert wurden. Er war falsch, weil ein Berufsstand über Gebühr belastet wurde. Und er war auch falsch, weil wenn man beim Agrardiesel kürzt, dann muss man sagen, was die Alternative dazu ist, vorher, bevor man kürzt und nicht danach. Das ist der falsche Weg, die falsche Reihenfolge.
Im Fokus stand das Agrarentlastungspaket der Ampelfraktion. Das würde die Landwirtinnen und Landwirte nicht nur entlasten, sondern sie darüber hinaus im Markt stärken, meint Özdemir.
Mit der Abschaffung von Kontrollen und von Sanktionen bei Betrieben bis zu 10 Hektar landwirtschaftlicher Fläche stärken wir insbesondere die familiengeführten Unternehmen.
Die Genehmigungsverfahren beim Umwandeln von Dauergrünland in nicht landwirtschaftliche Flächen soll künftig wegfallen. Und es geht um die sogenannte steuerliche Gewinnglättung. Das heißt, Einkünfte sollen künftig über 3 Jahre hinweg im Durchschnitt besteuert werden, statt wie bisher die Gewinne eines jeden einzelnen Jahres steuerlich anzusetzen.
Christoph Richter berichtete vom Deutschen Bauerntag. Wir haben vor einer halben Stunde nach Brüssel geschaltet zum EU-Gipfel dort und zu meiner Kollegin Caroline Born. Und ehrlicherweise gab es da noch nicht sehr viele Neuigkeiten. Das hat sich geändert in den letzten 30, 35 Minuten. Deswegen ist Caroline Born nochmal in der Leitung zugeschaltet. Welche Nachrichten gibt es?
Ja, das Personalpaket steht jetzt, so hat es Ratspräsident Charles Michel gerade auf Twitter verkündet. Also alles, wie es bereits vorher sich alles abgezeichnet hat. Ursula von der Leyen wurde von den Mitgliedstaaten für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen. Außerdem Antonio Costa, früherer portugiesischer Premierminister, wurde gewählt als neuer Ratspräsident. Er wird ab 1. Dezember Charles Michel, den Belgier, ablösen. Und Kaja Kallas, die Ministerpräsidentin Estlands, wurde ausgewählt, dass sie die Nachfolge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell antritt. Sie muss sich dann noch bestätigen lassen durchs Europaparlament. Ebenso muss das Ursula von der Leyen, das könnte schon im Juli passieren, dass sie sich durch das Europaparlament wählen lässt. Aber dafür muss sie sich dann auch die erforderliche Mehrheit suchen, denn sie hat bloß einen Versuch. Und wenn sie da nicht durchkommt, dann kann sie nicht wieder antreten.
Dankeschön, Caroline Born. Mit diesen Informationen, mit dieser Ergänzung, diesen Neuigkeiten aus Brüssel, live von dort.
Deutschlandfunk, UEFA Fußball Europameisterschaft.
Heute war ein Tag ohne Spiele bei der Europameisterschaft. Und gegen die aufkommende Langeweile ziehen wir jetzt eine Zwischenbilanz mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Welche Zwischenbilanz wollen wir denn ziehen?
Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Veranstalter zufrieden sind mit dem, wie die Gruppenphase bis jetzt abgelaufen ist. Wir haben auch viele interessante Spiele gesehen, auch viele Tore, wenn nicht gerade die Mannschaften aus der englischen Gruppe gespielt haben. Es gab einige Probleme im Nahverkehr und bei der Deutschen Bahn, das ist sicherlich ein Minus, aber trotzdem ist es eine EM der Fans mit großen Festen und das begeistert auch Ex-DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff.
Wunderbare Bilder, die in die Welt gehen, von tollen Stadien, mit guter Stimmung, auch Fans, die sich friedlich, meist friedlich dann auch miteinander auskommen, tolle Fußballspiele und vor allen Dingen die deutsche Mannschaft hat mit einem emotionalen, leidenschaftlichen Auftritt schon die Herzen der Fans erobert und diese Begeisterung geweckt. Man spürt einfach, die Leute haben Bedürfnis danach, irgendwie sich zu freuen und zu feiern.
So Bierhoff im Deutschlandfunk-Interview. Einen Zwischenfall hat es allerdings gegeben, der den Fußballabend gestern überschattet hat. Auf der Fanzone in Stuttgart hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Das Motiv ist weiter unklar, berichtet Diana Hörger.
Wie der mutmaßliche Angreifer das Messer trotz der Kontrollen am Eingang auf den Platz gebracht habe, das sei unklar, so der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Andreas Kroll. Man sei schockiert und versuche künftig noch genauer am Einlass zu kontrollieren, so Kroll. Doch vollständige Sicherheit könne bei einem solchen Fest nicht garantiert werden. Kurz vor 23 Uhr hatte es auf dem Schlossplatz gestern beim Spiel zwischen der Türkei und Tschechien eine Auseinandersetzung gegeben. Polizeibeamte waren direkt eingeschritten. Ein 25-jähriger syrischer Tatverdächtiger wurde festgenommen. Laut Polizei hat der Mann drei weitere Männer mit einem Messer verletzt, teilweise sogar schwer. Mittlerweile schwebe aber keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr, so eine Polizeisprecherin. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung ist bisher nichts bekannt. Der Platz vor dem Stuttgarter Schloss wurde von der Polizei in der Nacht noch geräumt und wegen der Ermittlungen gesperrt. Mittlerweile ist der Platz wieder freigegeben für Besucher.
Aus Stuttgart, Diana Hörger. Am Samstag spielt dann Deutschland gegen Dänemark um den Einzug in das Viertelfinale. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss zum ersten Mal seine Startelf umbauen. Kilian Medele.
Wer schiebt gegen Dänemark eigentlich Innendienst in der deutschen Abwehr? Jonathan Tah fällt nämlich mit Gelbsperre aus. Ersatzkandidat Nummer 1 ist Nico Schlotterbeck, der unter Bundestrainer Nagelsmann dreimal nicht zu Länderspiellehrgängen nominiert wurde. Und dann ist der Dortmunder Innenverteidiger doch noch auf den EM-Zug aufgesprungen.
Ist, glaube ich, eine Bestätigung für meine Leistung. Bin auch richtig happy darüber, hat mich riesig gefreut und habe, glaube ich, die letzten Monate alles dafür gegeben, auch hier dabei zu sein. Und deswegen bin ich schon stolz, auch dass ich es geschafft habe.
Und jetzt rutscht Nico Schlotterbeck sogar in die Startelf. Zumindest gibt es dafür viele Indizien. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in diese Richtung bereits Zeichen gesetzt. Und zwar mit Schlotterbecks Einwechslung gegen die Schweiz.
Schlotti hat ja in einer Phase, die schon schwer war für einen Innenverteidiger, da reinzukommen, mit sehr viel Raum, den er verteidigen musste, weil wir viel Risiko genommen haben, auch im Anlaufen, hat es sehr gut gemacht.
Auch ARD-Experte Thomas Hitzelsperger sieht Nico Schlotterbeck als beste Tar-Alternative.
Es war ein klares Signal von Julian Nagelsmann, Nico Schlotterbeck zu bringen, ihm schon eine halbe Stunde zu geben, sich einzuspielen mit Antonio Rüdiger. Ich gehe davon aus, dass Antonio Rüdiger fit sein wird und dass die beiden dann zusammenspielen.
Schlotterbeck und Rüdiger. Passt das auch für Nico Schlotterbeck?
Wir haben jetzt schon ein paar Mal zusammengespielt in der Nationalmannschaft. Muss man dann schauen, wie es läuft. Ich hoffe, wir kriegen das ganz gut hin.
Und es gäbe noch einen Trumpf bei dieser Kombi, glaubt Thomas Hitzelsperger.
Da hat man den Vorteil, man hat einen Linksfuß mit Schlotterbeck und einen Rechtsfuß mit Toni Rüdiger. Das kann helfen.
Und das war natürlich der Kollege Felix Mansel. Das deutsche Team wird morgen dann zum Spielort in Dortmund mit dem Flugzeug anreisen, obwohl die Veranstalter ja eigentlich eine nachhaltige EM ausrichten wollen und dafür die Signalkraft der Teams nutzen wollten. Das deutsche Team ist allerdings nicht alleine mit dieser Reiseart. Eine Deutschlandfunk-Recherche zeigt, dass jede vierte Anreise zu einem Spiel während der Gruppenphase mit dem Flugzeug Erfolg ist. Nur 12% der Reisen haben die Teams im Zug verbracht, ansonsten sind sie Bus gefahren. Die UEFA Euro 24 GmbH verweist darauf, dass man es trotzdem geschafft habe, den Flugverkehr im Vergleich zur EM 2016 in Frankreich deutlich zu reduzieren.
Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion an einem spielfreien Tag. Ganz herzlichen Dank dafür. Also spielfrei bei der Fußball-Europameisterschaft, falls da noch Fragen bestehen. 23.53 Uhr. Wir sind bei der Presseschau, heute zusammengestellt von Florian Barth und gelesen von Christina Pucciata.
Vielfach kommentiert wird das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das heute in Kraft getreten ist. Endlich gibt es einfachere und schnellere Einbürgerungen, freut sich der Tagesspiegel aus Berlin. Nach 5 statt 8 Jahren, im besten Fall nach 3. Aber nicht so einfach, nicht zum Nulltarif. Wer sein Leben hier für sich und die Familie bezahlen kann, wer Deutsch spricht, die Grundwerte teilt und das Recht achtet, der und die ist Deutsch. Mehr davon. Die Passauer Neue Presse sieht es anders. Es mag sein, dass die Ampel es gut meint. Schlecht gemacht ist das neue Staatsangehörigkeitsrecht allemal. Die neue Regelung steht eklatant gegen die Haltung einer Bevölkerungsmehrheit. Die hat das Gefühl, das Thema Migration entgleitet dem Staat. Das Gesetz sei im Grundsatz vernünftig, meint die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder, gibt aber zu bedenken, das Gesetz könnte zu keinem unpassenderen Zeitpunkt in Kraft treten. In der Europawahl haben sehr viele Bürger per Stimmzettel erklärt, mit der deutschen und der europäischen Migrationspolitik nicht einverstanden zu sein. Was nun umgesetzt wird, ist eine deutlich schnellere Einbürgerung und eine deutlich liberalere Regelung bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Daraus ergibt sich eine Unwucht, die weitere Wähler in die Arme der AfD oder des Bündnis Sarah Wagenknecht treiben wird. Im Reutlinger Generalanzeiger ist zu lesen, wer sich über die Zunahme von antisemitischen Übergriffen in deutschen Straßen, über den Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim beschwert, der sollte sich überlegen, wen man in sein Land lässt. Genau das macht die Ampel nicht. Sie setzt in Krisenzeiten das falsche Signal. Die Berliner Morgenpost kommt zu einer anderen Bewertung. Tatsächlich steigen die Anforderungen, um Deutscher werden zu können. Gute Sprachkenntnisse und das Bestehen eines Einbürgerungstests reichen fortan nicht mehr aus. Den deutschen Pass bekommt jetzt nur noch, wer den eigenen Lebensunterhalt verdient. Antisemiten, Extremisten und Straftäter werden ausgeschlossen. Die Reform ist ein wichtiger Schritt zur gesellschaftlichen Modernisierung Deutschlands. Ähnlich argumentiert die Süddeutsche Zeitung. Einerseits können Ausländer schneller als bisher Deutsche werden, also richtig dazugehören. Andererseits fordert das neue Recht dafür Leistung, Fleiß, Rechts- und Verfassungstreue. Eine solch differenzierte Lösung ist notwendig. Deutschland droht zu überaltern und befindet sich im globalen Wettbewerb um Fachkräfte. Es sollte produktive Migranten nicht auch noch dadurch abschrecken, dass es sie mit Bürokratie überfrachtet, sie als Sicherheitsrisiken behandelt oder als Schmarotzer.
Dankeschön für die Presseschau an Florian Barth und Christina Pucciata. Welche Kulturpolitik verfolgt der Rassemblement National, die Partei, die bei der Wahl in Frankreich womöglich deutlich hinzugewinnen könnte? Das ist ein Thema gleich in der Sendung Fazit nach Tagesausklang und den Nachrichten. Mein Name ist Thielko Gries. Auf Wiederhören.